Liebe Brüder und Schwestern, wir hören heute den 9. Teil unserer Auslegung des 2. Timotheusbriefes, Entschuldigung, den 10. Teil, unter der Überschrift Predige treu Gottes Wort. Und dazu lesen wir 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8. Ich lese in der Luther-Übersetzung. 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 8. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leidewillig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert, schreibt der Apostel Paulus jetzt, das ist sein Vermächtnis jetzt hier. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, und wir wollen es nochmal erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du dem Apostel Paulus diese Sieges- und Heilsgewissheit geschenkt hast, bei dir sein zu dürfen. Stärke auch unseren Glauben und lass auch diese Stunde dazu dienen, dass wir mit offenen Herzen dein Wort hören. Amen. Predige treu Gottes Wort. Wir haben gestern das Wesen der Bibel betrachtet und haben erkannt und auch begründet durch die Gottesbeweise und Bibelbeweise, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, inspiriert vom Heiligen Geist. Tausende Verse mit erfüllten Prophezeiungen lassen keinen Zweifel daran. Hier hat Gott gewirkt durch seine Boten und hat uns seine Heilsbotschaft niedergeschrieben, die auch in allen Fragen, die die Schöpfung, die Geschichte, die Geographie, Geologie und so weiter betreffen, auch unfehlbar und irrtumslos ist. Und dieses Wort sollen wir treu predigen. Nicht nur Timotheus, sondern die Verkündiger aller Zeiten. Sie sollen nichts hinzufügen und nichts davon wegtun. Leider geschieht das heute allzu oft. Wir werden Beispiele hören heute Morgen. Aber wir sollen das nicht tun, sonst werden wir schuldig. Sonst werden uns die Plagen hinzugefügt, die im Buch der Johannesoffenbarung geschrieben sind. Oder es wird uns unser Anteil, ein Baum oder Buch des Lebens, weggenommen, wenn wir Dinge wegstreichen, die in der Heiligen Schrift stehen. Natürlich ist die Bibel auszulegen heilsgeschichtlich, vom Alten zum Neuen Bund. Wir leben nicht mehr in der Zeit der Opfergesetze im Tempel, sondern in Jesus ist alles erfüllt worden und vollbracht. So leben wir also im Neuen Bund her, aber doch ist auch das Alte Testament grundlegend, um das Neue Testament richtig zu verstehen. Zum Beispiel allein schon die Tatsache, dass es keine Sühnung der Schuld gibt ohne Blutvergießen. Das können wir nur verstehen auf dem alttestamentlichen Hintergrund im Tempel, wo ja Tieropfer und auch andere Opfer gebracht wurden, um das einmalige und vollkommene Opfer unseres Herrn und Heilands Jesus Christus vorzuschatten, also vorabzubilden, darauf hinzuführen. Und das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha, es gilt für uns, die wir in der Zeit nach Jesus leben, natürlich. Und es wird wirksam, wenn wir es annehmen im Glauben. Und es gilt aber auch rückwirkend für die Menschen im Alten Bund, die im Glauben an den einzigen allmächtigen Gott diese Opfer gebracht haben, im Warten auf den Messias, der als das sündlose Lamm, als der Gottesknecht gemäß Jesaja 53 kommen wird, um unsere Strafe auf sich zu nehmen. Es war schon zur alttestamentlichen Zeit bekannt, nur wird es heute oft ignoriert und weggestrichen, gerade dieses Kapitel Jesaja 53. Und messianische Juden sind ganz besonders bemüht, gerade dies ihrem Volk in Israel und den Juden weltweit zur Kenntnis zu geben, was sie gerne herausstreichen. Denn es lässt sich nicht anders deuten als auf den Gottesknecht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und so wird schon im Alten Testament angekündigt, Jesus kommt zuerst, um die Schuldfrage zu lösen. Das hat er am Kreuz von Golgatha getan und durch die herrliche Auferstehung besiegelt. Und er kommt wieder, um dann auch die Machtfrage zu klären, bis alle Feinde sich beugen müssen vor ihm. Und jeder wird das Knie beugen vor Jesus. Die einen in Freude, so wie jetzt schon, wenn wir beten, die anderen aber mit Heulen und Zähneknirschen. Zu welchen gehören wir? Ich hoffe und wünsche jedem von uns, dass wir zur ersten Gruppe gehören, die den Herrn freudig erwarten, so wie auch der Apostel Paulus in seinem Vermächtnis. Ich möchte heute einmal zuerst auf sein Vermächtnis eingehen und deshalb die Verse 5 bis 8 betrachten und dann, weil das ein ausführlicherer Teil dann noch werden wird, auf die rechte und falsche Lehre. Also wir betrachten jetzt zuerst mal ab Vers 5, beziehungsweise Vers 6, Entschuldigung. Da schreibt der Apostel Paulus über sich selber, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Wir wissen ja, dass er zweimal in römischer Gefangenschaft war. Zum ersten Mal hatte er relative Freiheit, dann kam er nach allen historischen Hinweisen noch einmal frei, ist womöglich tatsächlich noch nach Spanien gekommen, auch nach Kreta und anderen Städten, wo er missionieren wollte. Und dann unter der neronischen Verfolgung zur Zeit dieses brutalen Kaisers Nero, eines Vorläufers des Antichristen, wurde er nun in einer grausamen und zermürbenden Haft gehalten, in einem kalten und feuchten Kerker. Und aus diesem Kerker heraus schreibt er den zweiten Timotheusbrief. Und er weiß, angesichts der Grausamkeit eines Nero, wo tausende Christen in Rom geopfert wurden und hingeschlachtet in den Arenen, dass auch er nun die letzte Stufe seines Lebenswegs auf Erden erreicht hat und dass er bald eingehen wird zur himmlischen Herrlichkeit. Und so schreibt er, ich werde schon geopfert. Schon durch diese Gefangenschaft bahnt sich ja so der Abbau des Äußeren an, wahrscheinlich eine dunkle Haft, wo man immer weniger Licht gesehen hat in diesen Kerkern in Rom. Die Christen haben sich übrigens ja auch heimlich in den Katakomben unterirdisch versammelt. Man muss sich vorstellen, es ist alles im Untergrund erfolgt. Am Ende wird es wahrscheinlich auch wieder so sein, ist heute schon in manchen Ländern Untergrundgemeinde. Und so stirbt er jetzt schon immer mehr den äußeren Dingen ab. Er wird schon geopfert. Und er bringt kein Sühneopfer, so wie es Jesus allein getan hat. Aber er sagt einmal, dass er praktisch in der Nachfolge Jesu auch einen Opferweg geht. Kein Opfer, um uns zu erlösen, aber ein Opfer in der Nachfolge. Das darf man nicht vermischen. Ja? Das Opfer, was wir auch bringen im Leiden, das kann aber niemals heilswirken für andere sein. Das ist einfach die Leidensnachfolge Jesu Christi. Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Hinscheiden übersetzt Luther, es kann auch heißen Aufbruch des Aufbruchs in die Herrlichkeit. Die alte Hütte, den sterblichen Leib abzulegen und sich auf den neuen Herrlichkeitsleib vorzubereiten. Bist du dazu auch bereit, alle Zeit dem Herrn zu begegnen, diesen Leib zu verlassen und uns zu freuen auf das himmlische, unzerstörliche, unverwesliche, so wie es in 1. Korinther 15 beschrieben ist, diesen herrlichen neuen Leib. Und dann dieses Vermächtnis, er ist nicht verbittert. Das soll uns auch ein Vorbild sein. Wir können vielleicht bitter werden angesichts der vielen feindlichen Mächte, die sich heute gegen den christlichen Glauben aufmachen. Angesichts zunehmender Ausgrenzung, an zunehmenden Glaubensabfalls in der Christenheit. Aber er schreibt nun hier seinem Schüler Timotheus und Christen aller Zeiten, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Und den guten Kampf gekämpft, wir haben ja gehört, einige Predigten zuvor von den Athleten, die sich ja monatelang vorbereiten, damit sie den Siegespreis erlangen. Und so ist auch unser Christenleben ein Weg, der nicht immer auf Rosen gebettet ist, möchte ich mal sagen, sondern da geht es auch durch Täler, da geht es durch Angriffe, durch widrige Umstände, durch falsche Brüder, durch Kämpfe mit Verfolgern und so weiter und so fort. Und da ist es wichtig, dass wir auch durch Gottes Gnade unseren Leib bezähmen, auch wenn wir vielleicht nicht mehr können. Der Herr schenkt gerade in der Schwachheit Kraft. Es ist also wie ein Wettkampf, wo man so kurz vor dem Ziel vielleicht in Gefahr steht, aufzugeben. Aber wie gut, wenn wir dann sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, bis zum Ende mit Gottes Kraft durchgehalten. Genauso, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Der Teufel hat es nicht geschafft, bei allen Widrigkeiten und Versuchungen, die er geschickt hat, den Apostel vom rettenden Glauben an Jesus Christus allein abzubringen, sondern er hat Glauben gehalten. Gnade ist's und weiter nichts. Wenn hier dreimal ich steht, dann ist das Ich Jesu Christi größer als Hintergrund. Das macht der Apostel Paulus in allen Briefen deutlich. Nicht er selber hat es gekonnt, aber Christus in ihm, wie er in Galater 2 zum Beispiel betont. Ja. Nicht, dass wir das jetzt hier falsch verstehen, dass er so als Glaubensheld das selber errungen hat. Aber der Herr hat seine Kraft in ihn hineingelegt, hat seinen Willen entsprechend gelenkt. Und so hat der Apostel die Kraft bekommen, auch den Lauf zu vollenden. Und weil er das getan hat in Gehorsam und Nachfolge des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, deshalb kann er in Vers 8 jubelnd ausrufen, hinfort, das heißt ab sofort und in der Zukunft nun, liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Griechisch steht hier Stephanos, das ist der Siegeskranz oder kann auch mit Krone übersetzt werden, etwas, was um den Kopf herumgewunden wird. Die Krone, der Kranz, der Überwinder und hier der Kranz der Gerechtigkeit. Und zwar, interessant, wenn man es genau liest, nicht der Selbstgerechtigkeit der Schriftgelehrten Pharisäer, vor deren Sauerteig der Herr Jesus immer wieder warnt, die sich selber ihre Verdienste gern anrechnen lassen wollen und gesehen werden wollen an den Ecken der Straßen. Nein, es ist die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Also der Herr schenkt die Krone und er ist auch der, der uns die Gerechtigkeit schenkt. Die Gerechtigkeit ist immer zunächst eine geschenkte Gerechtigkeit, indem wir gerechtfertigt werden von unserer Schuld und Sünde durch das Blut des Lammes. Dass wir das weiße Kleid bekommen von Jesus Christus. Und dann können wir auch in seinen Spuren wandeln und selber gerecht leben und Gerechtigkeit ausüben gegenüber unserem Nächsten. Immer in der Abhängigkeit vom Herrn. Für ihn liegt diese Krone der Gerechtigkeit bereit. Und wann wird der Herr sie ihm geben? Der gerechte Richter, denn er weiß alle unsere Taten, alle unsere Herzensbewegungen. Er wird keinen zu Unrecht verdammen oder auch belohnen. Nein, der gerechte Richter wird die Krone an jenem Tag geben, nicht auch mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ja, am Tag des Gerichts. Wobei ich betonen möchte, dass, so verstehe ich das Wort Gottes, die, die hier schon gerettet und wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, nicht in das Verdammungsgericht kommen von dem großen weißen Thron, des Welt- und Völkergerichts, sondern wir kommen in das Preisgericht nach 1. Korinther 3, wo sich zeigen wird, die einen haben Gold, Silber und Edelsteine symbolisch verstanden, gebaut auf dem Fundament Jesus Christus, also gute Frucht hervorgebracht in der Abhängigkeit von Jesus. Und die anderen haben Holz, Heu und Stoppel darauf gebaut, waren also müßige und nachlässige Knechte. Und sie werden dann nur gerettet wie durchs Feuer hindurch. Wie viel hat der Apostel Paulus getan für die Weltmission? Es ist hier kein Leistungsdenken. Es ist einfach die Haltung, wenn wir alles getan haben, was zu tun uns aufgetragen war, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte. Nützlich werden wir allein durch Jesus in uns. Das ist die richtige Haltung. Und wenn wir es nicht aus Liebe tun, ist es auch alles unnütz. 1. Korinther 13. Selbst wenn wir den Leib brennen lassen würden, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, es wäre alles nichts. Wenn die Liebe fehlt, wenn es nicht aus der Liebe zum Herrn und zu unseren Mitmenschen getan ist. Das ist das gewaltige Vermächtnis des Apostels Paulus. Jetzt wollen wir uns aber noch etwas ausführlicher mit den ersten Versen beschäftigen. Vers 1, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus. Warum wird es hier unterschieden? Nun, Gott der Vater ist zu unterscheiden von Gott dem Sohn. Gott der Vater hat dem Sohn das Gericht übertragen. Und deshalb wird es hier nebeneinander gestellt. Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also, was der Apostel Paulus hier sagen will, ist, pass auf, was du predigst. Wenn du etwas Falsches predigst und ein falsches Vorbild bist, auch in deinem Leben, dann wird dich Gottes Gericht treffen. Es wird Gott nicht ungestraft lassen. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und verflucht sei der, der ein falsches, ein anderes Evangelium verkündigt. Galater 1, Vers 6. Seine ernste Sache. Und deshalb diese inständige Ermahnung vor dem Richter, der kommen wird. Predige allein Gottes Wort. Vers 2. Predige das Wort. Nicht die eigene Fantasie, nicht deine Lieblingslehren, immer das Gleiche, sondern wirklich das Wort. Und da ist auch hilfreich, wenn man zum Beispiel die Bibel auch einmal Vers für Vers durchpredigt, wie wir es hier machen. Da kann man nicht immer bei den Lieblingsstellen hängen bleiben und seine eigenen Gedanken dann sehr einseitig oftmals immer wieder predigen. Es gibt manchmal nur noch Endzeitspezialisten, die predigen nur noch über Endzeit. Dann gibt es aber viel mehr andere, die predigen überhaupt nie über Endzeit. Die lassen das alles weg. Ist alles einseitig. Nein, wir dürfen da nichts auslassen. Auch das, was uns schwierig scheint. Es liegt sogar eine Seligpreisung bei einem Buch der Bibel, wenn man das liest. Welches, wisst ihr, welches Buch das ist? Die Offenbarung. Wo so viele sagen, oh, das lassen wir lieber weg, das verstehen wir sowieso nicht. Da kommt so viel Brutales vor, die Gerichte und so weiter. Ich habe das selber mal gehört in dem Hauskreis, wo ich vor vielen Jahren war. Da haben sie ja doch an die Offenbarung gewagt, aber nur mit Zittern und Zagen. Natürlich, Zittern und Zagen schon, ja. Aber dass man sie ganz auslässt. Und da kam auch Stimmen, soll man nicht lieber was anderes machen? Weil ich sage, gerade da liegt eine Seligpreisung drauf. Selig ist, wer diese Worte der Offenbarung liest. Ja, ich sage es jetzt frei. Also predige das Wort. Stehe dazu. Das heißt, stehe mit deinem Leben dafür ein. Als Zeuge, als Vorbild. Predige nicht mehr, als du selber leben kannst auch. Deshalb, ich predige viel von der Gnade, weil ich selber ein begnadigter Sünder bin. Aber wir müssen auch das Gesetz hochhalten, das uns immer wieder wie in einem Spiegel zeigt, wie sehr wir Jesus brauchen, weil wir selber von uns aus absolute Versager sind. Sage ich zumindest von mir. Ich weiß nicht, ob ich es von euch auch sagen darf. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr ein vollkommenes Glaubensleben hier auf Erden schon führt. Ich denke, es wird keiner von sich behaupten können, der ehrlich ist. Predige das Wort, stehe dazu. Stehe mit deinem Leben dafür ein. Selbst wenn es dein Leben kosten sollte. Und das ist in manchen Ländern tatsächlich auch heute schon der Fall. Wenn man da auf die Straßen geht, Traktate verteilt, ist man sehr schnell im Gefängnis. Es gibt immer wieder gefangene Geschwister, für die wir auch uns einsetzen dürfen, beten dürfen, die den Mut hatten, zu Jesus zu stehen. Und dann steht noch da, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, übersetzt Luther. Man kann auch übersetzen, es sei gelegen oder ungelegen. Wenn es den anderen passt oder nicht passt, heißt das. Lieber einmal zu viel das Evangelium verkündigen, als einmal zu wenig. Sich nicht den Mund verbieten lassen. Sich auch nicht vorschreiben lassen, was man predigt. Natürlich soll man taktvoll und liebevoll die Dinge auch sagen, nicht die Leute jetzt massiv da angreifen und diskriminieren. Ich diskriminiere ohnehin niemanden. Ich will jedem helfen, auch wenn ich kritische Dinge aus ethischer Sicht manchmal sage. Wir diskriminieren ja nicht homosexuelle empfindende Menschen, sondern wir wollen ihnen helfen, dass sie zur biblischen Schöpfungsordnung finden. Das ist etwas ganz anderes als Diskriminierung. Ja. Aber wir sollen die Wahrheit nicht verschweigen. Wir sollen es predigen zur Zeit oder zur Unzeit. Das hat auch der Apostel Paulus getan und er hat viel Verfolgung erlitten. Aber es haben sich auch viele, viele bekehrt und es sind damals im halben bekannten Weltkreis Gemeinden entstanden. Nicht allein durch seinen Dienst, aber auch und auch durch viele andere Apostel, von denen dann uns nicht so viel überliefert ist. Aus der Geschichtsforschung wissen wir, dass die anderen Apostel ja auch hinausgegangen sind in die Länder. Ja. Da werden manche Länder dem und jenem Apostel zugeschrieben. Wir wissen es nicht genau, aber ich denke, es war nicht allein Paulus, der missioniert hat. Natürlich nicht, sondern es waren viele. Und auch heute. Zur Zeit und zur Unzeit, lasst ihr den Mund nicht verbieten. Und jetzt kommen noch einmal drei Appelle, Imperative, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das erste ist, weise zurecht, das heißt, überführe von der Sünde. Zeig dem Menschen, dass er ohne Jesus verloren ist. Halt ihm den Spiegel des Gesetzes vor, zunächst einmal. Das ist ein guter Ratschlag, wenn man predigt, erst einmal den Menschen klar zu machen, ohne Jesus bist du verloren. Die 10 Gebote aufzeigen, die Bergpredigt. Und dann erkennt der Mensch sein Versagen. Zum Beispiel, ja, ich brauche keinen Gott, ich bin so gut, ich tue nur Gutes, sagen die Leute. Ja? Und dann kann man ja ganz vorsichtig fragen, hast du noch nie einen bösen Gedanken gehabt? Naja, und so werden sie schon ein bisschen unsicher. Hast du noch nie gelogen? Ja? Naja, das sind ja nur kleine Lügen. Und so geht es dann immer weiter. Da muss man klar machen, schon die kleinste Sünde scheidet uns von Gott. So steht es im Jakobusbrief. Wer nur eines der Gebote übertritt, ist schon des ganzen Gesetzes schuldig. Und dann kommt es natürlich raus irgendwann, Ehebruch und was alles bei den Leuten ist. Wenn es nicht in Gedanken ist, dann auch in der Tat sehr oft heute und so weiter und so fort. Und sie merken, sie schaffen es aus eigener Kraft nicht. Sie brauchen den Helfer, den Erlöser. Das gilt für uns alle. Also weise zurecht, überführe ist das Erste. Überführe den Sünder von seiner Sünde, dass er erkennt, er braucht den Erlöser. Wenn natürlich heute bei diesen neuen Gesetzen, Antidiskriminierungsgesetzen, die Sünde nicht mehr Sünde genannt werden darf, ist das eine sehr gravierende Tatsache. Wie kann man denn noch missionieren, wenn die Leute alle keine Sünder mehr sein sollen angeblich? Wenn das alles jetzt als normal hingestellt wird. Ihr wisst, was ich meine, ja? Das ist eine teuflische Strategie, die bis in die Politik und auch in die Kirchen heute hineinwirkt. Man darf Sünde nicht mehr Sünde nennen, auf vielen Gebieten schon. Aber wir müssen es trotzdem tun. Wir sollen dazu stehen und auch zur Unzeit noch das Wort predigen, auch wenn sie es gar nicht mehr hören wollen. Und wenn die einen weggetan werden ins Gefängnis, können sie dort weiter predigen und in den Gemeinden wird der Herr wieder andere erwecken. Überführe. Das zweite ist drohe. Man kann auch übersetzen tadle. Wenn erkannt hat der Mensch, ich bin doch ein Sünder, dann muss man ihm auch sagen, du gehst dann verloren ohne Jesus. Und lass diese Sünde, kehre dich davon ab, das ist drohen. Das Gericht Gottes auch deutlich nennen. Die ewige Verdammnis, nicht so zu tun, als würden irgendwann alle doch noch erlöst und auch noch der Teufel würde wieder aus dem Feuersee kommen. Das ist eine schlimme Irrlehre. Nein, man muss ganz deutlich machen, es sind Qualen ohne Ende und die Ewigkeit ist endlos. Willst du diese ewigen Qualen erleiden im Feuersee? Wo wird es heute noch gepredigt? Der große Entmythologisierer Bultmann und seine Schüler, sie haben viel Schaden angerichtet an den Seelen, die nicht mehr wirklich aufgerüttelt werden, denen nicht mehr die Drohbotschaft verkündigt wird. Heute heißt es immer noch, wir verkündigen eine Frohbotschaft, aber keine Drohbotschaft. Aber hier steht drohe. Ja, es steht in der Bibel der Aufruf, drohe oder tadle. Nicht so einseitig werden, nicht nur Frohbotschaft. Natürlich, Frohbotschaft ist das Entscheidende dann. Aber die Frohbotschaft ist nur eine halbe Frohbotschaft ohne Drohbotschaft. Ich hoffe, dass ihr das jetzt richtig einordnet, wenn ich das so sage. Und das heißt, wie der Gastmann hat da einen Sonnenblick eine Drohbotschaft gehalten. Das wird ja sehr schnell. Ja, ich habe mal gepredigt. Die Sünde soll man hassen und lassen. Dann stand in der Zeitung, Hassprediger rief zum Hass auf. Gegen die Sünde war das ja gemeint. Ja? Und so wird alles verdreht, liebe Geschwister. Betet da auch für die, die die schwere Aufgabe haben, das Wort zur Unzeit noch zu predigen. Also wir brauchen Frohbotschaft, aber auch vor der Frohbotschaft die Drohbotschaft, die den Menschen deutlich macht, kehre um, sonst gehst du verloren. Und dann ermahne mit aller Geduld und Lehre. Mit Geduld deshalb, weil auch wir Geduld brauchen. Wir müssen barmherzig miteinander sein. Nicht mit dem Knüppel jetzt draufschlagen auf den armen Menschen, der vor dem Kreuz zerbricht, sondern ihm dann ermahnen, und das heißt auch ermunternd, ist auch enthalten in dem Begriff ermahnen hier im Griechischen, ermahnend und ermunternd die Versöhnung, die Erlösung, die Vergebung der Schuld zusprechen. Mit Geduld und Lehre. Jetzt kommt die biblische Lehre, jetzt wird das Evangelium gelehrt, jetzt wird erklärt, warum einer für alle gestorben ist und wie das geht und dass das allein der Sohn Gottes tun konnte, ja, und dass sein Opfer für uns Gültigkeit hat, wenn wir dieses Opfer annehmen. Deshalb Geduld und Lehre. Soweit das Positive hier. Das war jetzt also, wie man biblisch predigen soll. Nichts verschweigen, nichts ausklammern. Das volle Evangelium hier verkündigen. Und deshalb heißt es auch in Vers 5 noch zum Positiven, bevor wir zu diesen zwei negativen Versen 3 und 4 kommen. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Das ist auch nur positiv. Ja? Sei nüchtern in allen Dingen, lass dich nicht in schwärmerische Dinge hineinziehen, bleibe allein im Wort, übernimm keine Inspirationen, Visionen von irgendwelchen Sektierern. Heute wird ja oft gepredigt, die Bibel und die Offenbarungen von Rudolf Steiner, Jakob Lorber, Gabriele Wittig und wie sie alle heißen, Ivo Sasek und Wachturmgesellschaft, die ganzen falschen Propheten und falschen Christus, die heute herumspuken. Nein, sei nüchtern, lass dich nicht durch Menschen und Menschenlehren verwirren. Leide willig, sei auch leidensbereit, wenn man dir Intoleranz, Engstirnigkeit, Gesetzlichkeit oder was auch immer vorwirft. Wenn du das ganze Evangelium verkündigst, hast du dir nichts vorwerfen zu lassen. Natürlich bist du auch kein vollkommener Verkündiger des Wortes, Timotheus oder wer es alles ist, aber vollkommen in der Abhängigkeit vom Herrn, und dann können wir auch leidensbereit sein, ohne zu murren, leide willig. Auch wenn du deine Stelle verlierst. Ich habe meine Stelle schon zweimal aus Gewissensgründen verloren. Und ich kann euch nur ermutigen, der hat immer wieder herausgeholfen und einen neuen Anfang geschenkt. Und das möchte ich nur zur Ermutigung so bezeugen. Und dann weiter, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Hier steht jetzt das Evangelium, ganz groß auf dem Leuchter, die frohe Botschaft der Erlösung des Sünders allein aus Gnaden. Das ist die frohe Botschaft. Jesus Christus kam, Sünder selig zu machen. Und richte dein Amt redlich aus, völlig aus, in völliger Abhängigkeit vom Herrn und auch so, dass es nichts ausblendet, was zu diesem geistlichen Dienst gehört. Das habe ich schon erklärt. So, und jetzt wollen wir uns noch den Versen 3 und 4 zuwenden. Und das ist natürlich ein riesiges Thema, gerade in der Endzeit. Das heißt ja hier, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten oder Begierden, während sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln, also den Märchen, den Legenden, den Mythen zuwenden. Ich könnte jetzt hier tausende Beispiele, Sekten, Irrlehrer und so weiter aufzählen. Das hat gar keinen Sinn, wir haben nur noch 20 Minuten Zeit. Aber ich möchte ein Beispiel kurz nennen. Im neuen Heft, der schmale Weg, ich habe hier einen Vorabdruck gerade dabei, in der Nummer 2, 2013, da haben wir zum Beispiel einen ausführlichen Artikel von Bruder Thorsten Brennscheid über das Thema Anselm Grün für Evangelikale, Fragezeichen, seine Lebenshilfen im Licht der Bibel. Warum haben wir gerade Anselm Grün so ausführlich behandelt? Wenn Sie in irgendeine Buchhandlung gehen und Sie suchen etwas Religiöses oder vielleicht sogar Christliches, die allermeisten Bücher, die Sie da finden, in weltlichen und leider auch in sich christlich nennenden Buchhandlungen, sind Bücher von Anselm Grün. Ein katholischer Mönch, und in Wirklichkeit ist er aber ein Zen-Buddhist. Ja. Das haben bisher nur wenige durchschaut, aber Thorsten Brennscheid hat es ganz klar herausgearbeitet. Und ich möchte nur einmal zwei Zitate hier von Grün euch vorlesen. Und das ist das, was die Leute heute gerne hören wollen. Passt mal genau auf. Da lechzen sie gerade danach. Zum Beispiel schreibt Grün in einem Buch, hat er viele Bücher geschrieben, wenn du erkennst, dass es dir an nichts fehlt, gehört dir die ganze Welt, sagt Lao Tse. Dieser Satz des chinesischen Weisen atmet eine heitere Leichtigkeit, die Leichtigkeit des Seins. Und in diesem Wort steckt eine bleibende Weisheit auch für uns heute. Darum geht es nämlich im Leben, diese Leichtigkeit des Seins wirklich mit allen Sinnen zu spüren und die heiteren Glücksaspekte des Augenblicks tatsächlich wahrzunehmen. Es ist eine befreiende Botschaft, das ist wirklich eine frohe Botschaft, aber eine verführerische, falsche frohe Botschaft. Die Leichtigkeit des Seins, Heiterkeit, Glück, Lebensfreude und vor allem die Lehre, dass in jedem das Göttliche schon wohnt. Du brauchst keine Bekehrung mehr, du musst nicht zerbrechen vor dem Kreuz. Es braucht überhaupt keinen Sühnetod eines Gekreuzigten, verkündet Grün. In dir ist schon der göttliche Funke. Reiner Pantheismus, Mystizismus, Hinduismus, Buddhismus, ist ja alles die gleiche Wurzel aus der Finsternis. Und es wird so als Licht dargestellt, der Engel des Lichts. Ja? Wir wissen ja, wer das ist. 2. Korinther 11. Und dann kann man zu Verstorbenen beten und auch zu Engeln. Hier, das er schreibt zum Beispiel, auf jeder Strecke unserer Wege sind wir gefährdet. Da gibt es dir Vertrauen und Gelassenheit, wenn du Gott um deinen Schutzengel bittest oder wenn du deinen Schutzengel selber bittest, dass er auf dich aufpasst. So dieses kindliche Schutzengelvertrauen, das ist noch das, was Grün den Leuten nahebringt. Das gilt dann so als fromm und christlich. Ah, ich habe meinen Schutzengel, wunderbar. Und wie schnell ist man dann auch schon in der Esoterik drin und ist mit irgendwelchen Geistern in Kontakt. Natürlich gibt es Engel, ja, aber wo steht denn, dass man zu Engeln beten soll? Der Engel in der Offenbarung wehrt es ja ab und sagt, bete Gott an. Hier steht wörtlich, wenn du deinen Schutzengel selber bittest, dass er auf dich aufpasst. Völlig gegen das Wort Gottes. Merken wir das noch? Ja? Ich möchte es jetzt nicht weiter ausführen. Er hat dann okkulte Praktiken, das Atemgebet und so weiter. Und dann wird das Kreuz hier noch eingezogen, zum Beispiel noch ein Satz. Dann stelle ich mich manchmal in der Kreuzgebärde in die Sonne und die frische Luft des Morgens. Wird sich so hinaus und atmet hier das Licht, ja, und dann fühle ich mich ganz eins, eins mit der Schöpfung, eins mit Gott, eins mit mir selbst, eins mit allen Menschen. Seht ihr, und das ist die antichristliche Welteinheitsreligion, die sich auch dadurch vorbereitet. Nur so viel zu einem Beispiel, wie solche Verführer agieren und genau das lehren, wonach den Leuten die Ohren jücken, die dann auch bei den Politikern, bei der Bildzeitung und so weiter groß angesehen sind. Bilde dich durch Bild, ja, von wegen, da kommt die Sünde massiv in die Herzen. Nun, liebe Geschwister, jetzt wird es noch etwas, haben wir noch ein bisschen Zeit?
Ja.
Die Verführung im evangelikalen Bereich, soll ich dazu noch was sagen oder lieber nicht? Ich habe es ja ab und zu schon mal erwähnt. Ja. Also, ich habe das ausführlich entfaltet in meiner Darstellung der Offenbarung, was ja auch noch ausliegt, oder auch der Endzeitreden Jesu, die im Herbst als Buch erscheinen soll, die Auslegung. Aber daraus jetzt nur kurz folgende Zusammenfassung. Der Satan hat eine Doppelstrategie von Verfolgung und Verführung. Diese zwei Vs, Verfolgung und Verführung. Gibt es noch ein V?
Erstens Vermischung.
Vermischung, ja.
Dann Verführung und dann Verfolgung.
Also Vermischung, Verführung, Verfolgung. Vielen Dank, Bruder Adolf Kraul. Und es hat einmal ein Ausleger geschrieben, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, weil dann bleiben nur noch die übrig, die es ernst meinen. Verführung lässt das Unechte triumphieren. Jesus warnt besonders vor Verführungen im geistlichen Bereich. Falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Wundertäter und so weiter. Jetzt möchte ich auf Folgendes eingehen. Die Bibelauslegung, das Wohlstandsevangelium, die Vermischung und die falsche Ökumenisierung und Lebensführung. Wir haben ja gestern gehört, die Bibel ist Gottes Wort. Heute gibt es auch in evangelikalen Kreisen eine sogenannte moderne Bibelauslegung, in der die Vernunft über der Offenbarung triumphiert. Die menschliche Vernunft will entscheiden, was echt und unecht ist, was von Gott stammt oder was Menschen Jesus in den Mund legen und so weiter. Ein falscher Wissenschaftsanspruch ist auch immer mehr in evangelikale Seminare und Gemeinden eingedrungen. Man will sich nicht mehr ausgrenzen, sondern mitschwimmen. Man hat an vielen früheren Bibelschulen, heute gibt es ja kaum noch den Namen Bibelschule überhaupt, ja, Seminar, theologisches Seminar da und dort internationale Hochschule und wie sich es jetzt alles nennt, Forum, ja, Früher Bibelschule, heute Forum. Ich nenne jetzt keine weiteren Ortsnamen dazu, ihr könnt euch denken, was alles so da existiert noch, ja. Liegt ja wahrscheinlich kein Segen mehr drauf, wenn man sich von der Bibel immer mehr entfernt. Da liegt bestimmt kein Segen mehr drauf. Über die einzelnen Menschen wollen wir nicht urteilen, aber die Tendenzen sind doch sehr bedenklich. Und man hat an diesen früheren Bibelschulen noch zum Großteil etwa die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift unterschrieben. Heute ist das weithin gestrichen, weil die viel zu glasklar ist, diese Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Da haben bibeltreue Ausleger damals mitgearbeitet, etwa der Gründer der damaligen VETA in Basel, Professor Külling, der in der Schriftfrage ganz klare Position hatte. Andere Fragen will ich jetzt nicht drüber urteilen, aber in der Bibelfrage war er einer der Vorkämpfer wirklich für die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift auf allen Gebieten. Das ist das eine, wo man jetzt das den Leuten bringt, wonach die Ohren jücken. Und weil man die Schrift nicht mehr als absolute Basis hat, hat man jetzt auch zeitgeistige Lehren in Evangelikalismus hineingelassen, Frauenpastorat. Es wird auch schon hinter den Kulissen über die Homo-Ehe nachgedacht, auch in evangelikalen Gemeinden. Man hat hinter den Kulissen die Position entwickelt, dass man zwar sagt, es sei Sünde, aber dass man es eben doch auch nicht verbieten kann und so weiter. Also man wird jetzt diese Zwitterhaltung so langsam offenbaren, auch in Gnadau und Allianzkreisen. Lasst euch da keine Illusionen auferlegen. Wir müssen uns von diesen Kreisen absondern. Dann das Wohlfühlevangelium. Das ist natürlich etwas, wonach den Leuten die Ohren jücken. Show, Erfolg, Sensationen dominieren und andere Themen werden ausgeblendet, weitgehend oder umgedeutet. Anselm Grün schreibt ja auch vom Kreuz, aber deutet das völlig um. Ne? Und solche Themen etwa werden immer weniger gepredigt. Kreuz, Buße, Gericht, Ernst der Nachfolge. Achtet mal darauf, wie oft das vielleicht in euren Gemeinden noch vorkommt. Ich weiß jetzt nicht, welche Gemeinden ihr besucht, im Einzelnen alle. Aber achtet mal, wie oft wird noch gepredigt von der ewigen Verlorenheit, vom Gericht Gottes, vom Zerbruch vor dem Kreuz Jesu, Zerbruch des alten Menschen, von der Kreuzigung des Fleisches und so weiter. Wird da noch gepredigt? Fragt eure Verkündiger, warum sie nur noch von der Liebe Gottes und von der Einheit und solchen Dingen predigen oftmals. Bewusst oder unbewusst arbeiten sie dem Antichristen in die Hände, der die ganze Menschheit zu allen Menschen guten Willens vereinigen wird. Und damit wird die Wahrheit immer mehr an den Rand geschoben. Auch in sich fromm nennenden Gemeinden nimmt das leider zu. Mich macht es immer traurig, wenn hier Brüder kommen. Gestern war auch jemand da von auswärts, der sagte, ich zitiere das jetzt nur, nicht um mich da irgendwie besser zu machen, aber mich hat es traurig gemacht, wo der gesagt hat, wenn er nur unser Prediger so klare Worte finden würde, ja, da denke ich, was predigen die denn? Ich bilde mir nicht ein, dass ich jetzt was anderes predige, als das, was da steht. Lassen die dann die ganzen Stellen aus oder was predigen die noch? Ne? Es gibt ja auch in den Kirchen die sogenannte Perikopenordnung. Da gibt es so Spezialstellen in der Offenbarung, da wird fast immer nur gepredigt, der neue Himmel, die neue Erde und so und Friede und Gerechtigkeit. Aber die Stellen draußen sind die Unzüchtigen und die Zauberer und so, die Stellen lässt man dann in der Regel weg. Das wird alles weggelassen, wer draußen ist. So. Ja. Die existieren gar nicht mehr in vielen Kirchen, diese Stellen. Und wer die Bibel nicht selber liest, weiß gar nicht, was alles in der Bibel steht. Also die Leute werden mit Schlaftabletten eingelullt und schlafen einen geistlichen oder ungeistlichen Kirchenschlaf. Wohlfühlevangelium ist ja dann die ganz extreme Spitze in charismatischen Kreisen, wo man dann noch weitergeht zum Wohlstandsevangelium und sagt, wenn du kein Porsche oder Mercedes fährst, dann bist du nicht gesegnet. Das ist natürlich die völlige Verdrehung der Worte Jesu, wo er sagt, wehe euch Reichen, ihr habt euren Lohn schon dahin. Der Reichtum kann ein großes Hindernis sein zum Glauben. Ein größeres als die Armut. Auch die Armut kann ein Hindernis sein. Der Herr Jesus sagt nicht, dass wir jetzt bettelarm sein müssen materiell, aber er warnt davor, sein Herz an das Irdische insgesamt zu hängen. Und je mehr man hier hat, umso mehr ist man in der Gefahr, nur noch an das Irdische sich zu hängen. Wie gut, wenn man dann auch das, was der Herr einem schenkt, mit einem freigebigen Herz weitergibt. Ein weiteres, die Vermischung biblischer Wahrheiten, ist immer stärker, dieses erste V, Vermischung, Verführung, Verfolgung, mit politischen Elementen, philosophischen Elementen, psychologischen. Schaut mal in manchen Gemeinden, wie viele Bücher über Psychologie auf den Büchertischen da angeboten werden. Kaum noch etwas wirklich Biblisches. Und solche Dinge, das wird alles vermischt. Selbstverwirklichungsbücher, ich habe darüber ja schon gesprochen diese Tage. Und dann schließlich nimmt immer mehr überhand die Ökumenisierung, auch bei Evangelikalen. Alarmruf für mich vor einigen Jahren, als ein Buch herauskam mit dem völlig unbiblischen Titel »Lieber Bruder in Rom«. Ja. Wer hat es herausgegeben und verfasst? Ulrich Parzani, Roland Werner, Christine Schirmacher, Werner Neuer von St. Grishona, der ja jedes Jahr bei den Papsttreffen eingeladen ist als einziger evangelischer Theologe in Castel Gandolfo. Ich kenne die alle persönlich, ja, die da jetzt mitarbeiten. Ich habe früher mit vielen von diesen Menschen zusammengearbeitet und habe mich aber davon trennen müssen, weil ich diesen ökumenischen Irrweg nicht mehr mitgehen kann. Man wird einsamer. Die meinen, sie kommen immer mehr in Verbindung mit den großen Weltkirchen. Aber wenn ich es von der biblischen Prophetie her sehe, muss ich sagen, das ist alles eine Verführung in die falsche Richtung, der Abfall, der da erfolgt. Natürlich, ins Herz können wir nicht schauen, wir können nicht so weit gehen, solchen Menschen den Glauben abzusprechen. Muss man vorsichtig sein. Auch Ulrich Parzani hat gute Botschaften, wenn wir jetzt nur ihn als Beispiel nehmen. Aber wie blind muss man denn sein, wenn man jetzt den Führer der Papstkirche als Bruder anredet? Wir können auch über seinen Herzenszustand nicht urteilen, steht uns nicht zu. Aber wenn wir wissen, wie viele Irrlehren die katholische Kirche im Lauf ihrer Geschichte aufgenommen hat, assimiliert, in sich aufgenommen, so ist also diese Vermischungsreligion jetzt fast schon vollendet. Und wie sie sich dann in Assisi mit allen Religionen treffen, Christus mit Belial vermischen, das ist doch die Hure Babylon in Person, möchte ich mal sagen. Und alle, die da mitmachen, sind genauso in der hurische Vermischung hineingezogen. Auch wenn sie vielleicht noch so schöne Botschaften von den Kanzeln verkündigen. Aber an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Taten muss man anschauen. Wie gesagt, über die einzelnen Personen, ich habe jetzt nur einige Namen genannt, steht uns kein Urteil zu. Das wird allein Gott richten, genauso wie er uns beurteilen wird. Aber wir können nur sagen, Liebe, soll ich Brüder sagen? Ja, fällt mir manchmal schwer noch. Ich bin etwas vorsichtig geworden mit dem Bruderbegriff. Liebe Mitmenschen, ob es jetzt Parzani oder Neuer oder Schirmacher oder wie auch immer heißen oder Bayerhaus, seid vorsichtig und kehrt um von diesem Wege, bevor ihr völlig in dieser römischen Vermischung integriert seid. Jetzt vor einiger Zeit ist hier ein Pfarrer aus dem Schwarzwald übergetreten zur katholischen Kirche, aber nicht nur das, er hat dann gleich noch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum werden wir nicht katholisch?« Teurer heißt er und seine Frau, kennt vielleicht manche. Ich habe das schon lange geahnt, weil ich habe vor 20 Jahren beigewohnt einer Firmung, wo er heimlich gefirmt wurde, von einem heimlichen Katholiken, der offiziell evangelischer Theologieprofessor ist. Ja. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es in Deutschland mehrere hundert evangelische Pfarrer gibt, die heimlich zu katholischen Priestern geweiht sind. Ja, ja, das ist ein offenes Geheimnis. Und führende Evangelikale sind im Johanniterorden, führende Evangelikale, die Namen nenne ich jetzt nicht öffentlich, könnt ihr mich gern fragen. Und die Johanniter müssen mit den Maltesern auf katholischer Seite zusammen eine ökumenische Selbstverpflichtung unterschreiben. Und das sind die Leute, die an den Schaltstellen der evangelikalen Macht sitzen. Bloß, dass ihr wisst, was so am Laufen ist, liebe Geschwister. Wenn man dann noch weiß, dass die größten christlichen Verlage inzwischen fast alle in einer Hand sind, eines ökumenisch-charismatisch geprägten Multimilliardärs und seines Helfers aus Cuxhaven, der auch das Zeitschrift im Imperium kontrolliert, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Wer Ohren zu hören hat, der höre. Ja, es wird am Ende eine kleine Herde sein, die nicht bei diesem Vermischungsweg einer falschen Ökumene mitgeht. Und wir wollen nicht jetzt alle verurteilen, steht uns nicht zu, die sich da haben hineinziehen lassen. Aber es gibt Leute, die wohl ganz bewusst diese Entwicklungen fördern. Und ich möchte nicht wissen, was auf die mal zukommt, wenn Gott sie fragt, wie konntet ihr es verantworten, Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis, alles in einen Topf zu werfen und zu sagen, das sei alles der gleiche Gott, der in der großen Ökumene verehrt wird. Und es geht ja heute auch schon viel weiter. Es gibt jetzt auch immer mehr führende Evangelikale, die auch schon mit dem Islam kooperieren wollen. Im neuesten Topic war es wieder zu lesen, zum Beispiel im Marburger Bibelseminar sind Namen genannt worden, die ich jetzt hier nicht auf Band sprechen möchte. Es ist unglaublich, ja, wie weit es fortschreitet. Und ich sage nur Folgendes, wenn man mal in den ökumenischen Zug eingestiegen ist, geht es immer weiter in die Talfahrt. Es wird immer schwerer, nochmal herauszufinden. Weil man bekommt Anerkennung von der Welt, von der Politik. Das ist ja das, was die Freimaurer, die an den Schaltstellen sitzen, fördern. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Man ist im Zeittrend, die Massenmedien jubeln einem zu. Und diese Leute finden es dann schwer, wieder aus diesem Zug abzuspringen. Weil die menschliche Macht und Ehre natürlich ein großes Verführungsmittel Satans ist. Gerade besonders jetzt auch in der Endzeit. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen Klartext geredet habe. Ich hoffe, es missbraucht niemand. Es ist auch aufgenommen worden. Aber ich stehe dazu und ich kann die Dinge auch belegen, wenn es darauf ankäme. Die wahre Einheit der wirklich Gläubigen ist aber ohnehin vorhanden. Die brauchen wir nicht in äußere Organisationen zusammenbinden, sondern das sind die Wiedergeborenen durch den Geist Gottes. Wir sind verbunden, egal in welche Gemeinde wir gehen, wenn wir wirklich vom Herrn Jesus die geistliche Wiedergeburt geschenkt bekommen haben, sind wir seine Kinder. Egal jetzt in welcher Gemeinde ihr seid. Und es gibt ja auch immer mehr unabhängige Gemeinden. Und die unabhängigen Gemeinden, die haben keinen Dachverband über sich. Ich warne immer vor den Dachverbänden, weil die Dachverbände, die von oben her unterwandert sind. Und dann geht diese Verfälschung des Evangeliums von den Spitzenleuten hinunter in die Predigerzusammenkünfte und dann über die Prediger wieder in die Gemeinden hinein. So läuft es ab. Von oben nach unten werden die Befehle gegeben und die Veränderungsagenten arbeiten sich von oben nach unten durch. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe und jemand das gar nicht glauben kann, ja, dann dürft ihr es mir nachher gerne sagen. Aber es ist jahrzehntelange Erfahrung, weil ich diese Führungsleute größtenteils auch selber kenne und ihren Weg mitverfolgt habe und mich davon getrennt habe. Es gibt vielleicht nicht viele, die das alles auch durchlebt haben, aber ich möchte es noch bezeugen, solange ich auf Erden bin, seid vorsichtig mit diesen Vermischungen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Dr. Tozer. Er gilt als prophetische Stimme in der ersten Hälfte bereits des 20. Jahrhunderts, auch wenn er eine gewisse Schlagseite Richtung Mystizismus hatte, muss man leider auch sagen. Aber ansonsten hat er vieles erkannt, was uns in der heutigen Zeit sehr zu schaffen macht. Und ich möchte mit einigen Sätzen von ihm schließen. Und zwar gibt es ja ein bekanntes Traktat, das Alte und das Neue Kreuz. Die Anpassung an das, wonach den Leuten die Ohren jucken, sozusagen. Ja. Und er schreibt hier über das Alte und das Neue Kreuz. Ich zitiere Tozer. Gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Das neue Kreuz steht nicht im Gegensatz zur Welt. Es ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und, wenn man recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen. Nur, dass er jetzt christliche Lieder singt, ich sag mal mit Rockmusik, würde man heute noch sagen, ne? Und Tanz und so. Nur, dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme ansieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Die Betonung liegt noch immer auf Vergnügen, obwohl es nun einen moralisch höheren Standard, wenn nicht gar einen intellektuellen Standard erreicht hat. Und weiter schreibt er an die Adresse der Verkündiger gerichtet, Timotheus und seine Nachfolger. Die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem Weg der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern durchtrennt sie Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern lassen es am Kreuz. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Wir, die wir das Evangelium predigen, müssen uns nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt wurden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus anzupassen, dem Fortschritt, der öffentlichen Meinung, dem Sport oder der modernen Bildung. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten. Und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Können wir auf diese warnende Stimme heute noch hören? Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass wir uns dazu erheben. Allmächtiger, heiliger Gott, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir und beten dich an und danken dir für dein Wort. Du hast uns vorausgesagt, dass eine Zeit kommen wird, wo sie die gesunde Lehre nicht dulden. Und heute haben wir viele Lehrer und Lehrerinnen, die verkündigen, wonach den Menschen die Ohren jucken. Herr, lass uns nicht solche sein, die solchen zuhören, sondern lass uns solche sein, die dein Wort hören und auch weitergeben, unverfälscht und unverkürzt. Schenk uns doch auch in den Gemeinden immer wieder Brüder, die dein Wort noch in Klarheit und Wahrheit verkündigen und keine Abstriche machen, auch an den Dingen, die wehtun, die uns zerbrechen lassen am Kreuz. Herr, danke, dass du viele von uns schon zu diesem Zerbruch geführt hast vor dir, damit wir wirklich die Neugeburt erleben durften. Und das schenke noch vielen Menschen. Herr, lass wieder eine Erweckung in unser Land kommen. Wenn es nicht im großen Maßstab sein soll in der Endzeit, dann doch im Kleinen, bei Einzelnen. Und fang du an, auch bei uns in unseren Gemeinden. Wir loben und preisen dich von ganzem Herzen. Amen.